Wie lang haben Sie denn gebraucht für die 42 Kilometer vom Ammersee, wo Sie wohnen, hierher ins Studio?
Viel zu lang, weil schon wieder Stau war.
1:1, der Talk. Zu Gast bei Norbert Joa.
Toni Mang, fünffacher Motorradweltmeister.
Und lassen Sie mich raten, der hat das Auto genommen.
Stimmt.
Stimmt das tatsächlich? Sie sind früher auf der Straße sehr wenig Motorrad gefahren und seit Jahren gar nicht mehr.
Das stimmt exakt, ja. Nur mit der Rennmaschine und auf Rennstrecken.
Das gibt Ihnen null auf der Straße Richtung Berge, Pässe fahren.
Bleibt auch, ehrlich gesagt, zu wenig Zeit. Und es ist gar nicht so gut, wenn man das normale Motorradfahren vermischt mit der Rennfahrerei. Das ist auch total unterschiedliches Fahrzeug dann, das darf man auch nicht vergessen. Ein normales Serienmotorrad lässt nicht so Schräglagen oder Bremsmanöver zu, als wie das eben eine Rennmaschine zulässt. Da ist das Gewicht so unterschiedlich, die ganze Handhabung. Und deshalb ist da der Unterschied zu groß. Da müsste man zu viel umdenken beim Fahren und dann macht es schon keinen Spaß mehr.
Aber andersrum, wenn Sie die nächsten Tage wieder so ein Training geben in Hockenheim auf der Rennstrecke, fahren Sie das selber mit und volle Pulle?
Da fahre ich immer selber mit. Aber schon mit einem sportlich ausgerichteten Motorrad mit Rennreifen. Also auf Rennstrecke im Rennstil.
Und dann mit dem Knie fast immer noch am Boden?
Nicht nur fast, sondern wenn es notwendig, immer in den Kurven am Boden.
Also da hat es mich immer rausgehauen, wenn mein Knie so weit unten war. Und ein allerletzter Versuch, den Jungs am Kesselberg, am kurvenreichen Sudelfeld mal zeigen, wo der Hammer hängt.
Meistens braucht man denen gar nicht so viel zu zeigen, weil die Leute, die zum Kesselberg fahren, die sind meistens auf der Rennstrecke sehr, sehr schlechte.
Wenn man das jetzt so vordergründig liest, besitzt heute eine Autowaschanlage und entwickelte jüngst eine Bohrmaschine für 2 Meter lange Erddübel. Es klingt nicht sexy, sagt man, glaube ich, heutzutage, und auch nicht so rasant.
Das muss auch nicht immer sein. Ich bin oft genug auf der Rennstrecke noch unterwegs. Da kann man sich ganz, ganz gut einmal mit was anderem beschäftigen.
Da sind Sie gar nicht empfindlich, wenn man sagt, das ist aber sehr beschaulich. Das klingt sehr gebremst.
Das ist sehr neue Technik, gerade diese Erddübel. Und mit Technik beschäftige ich mich schon sehr, sehr lang und intensiv. Und wenn man da ganz was Neues anfangen kann, dann ist es auch interessant.
Auf jeden Fall haben Sie eine große innere Ruhe, denke ich mal. Die braucht man wahrscheinlich auch. Vor allem auf der Rennstrecke, sonst wird man nicht alt, oder?
Die braucht man sowieso, dass man irgendwann weiß, wo das Limit ist, so ungefähr, wo der Punkt ist, wo man sagen muss, jetzt muss es reichen. Ja, da braucht man schon eine gewisse Überlegenheit, die einem dann ja automatisch die Ruhe wieder gibt.
Die Hektiker werden wahrscheinlich auch nicht so alt. Sie haben ja nach Ihrem einzigen und größeren Unfall in Rijeka sofort aufgehört. Wie viele Kollegen sind denn gestorben oder im Pflegefall geworden?
Ach, Gott sei Dank hält sich das ja, gerade die letzten 20 Jahre, möchte ich sagen, hält sich ja das sehr, sehr in Grenzen. Die Strecken sind ja alle verbessert worden, sicherer worden, die Motorräder, die Bekleidung ist alles drumherum viel, viel besser geworden. Da hält sich's in Grenzen. Ich kenne ein paar Bekannte, die sind leider Gottes im Rollstuhl gelandet. Und der eine oder andere ist sicher ums Leben gekommen in meiner ganzen, sage ich jetzt einmal, Laufbahn. Aber oft nicht aus eigenem Verschulden. Und das ist halt immer tragisch, das kann immer passieren. Da steht man nicht ganz drüber. Aber in den letzten Jahren hat sich das wirklich sehr, sehr reduziert.
Jetzt schaue ich durch die Scheibe und sehe Ihre 14-jährige Froni draußen sitzen, die großen Wert darauf legt, dass man sie nicht Veronika nennt. Dann kombiniere ich mal messerscharf. Es ist sonnenklar, sie darf sehr wohl mal den Motorradführerschein machen.
Die darf natürlich den Motorradführerschein machen. Sie kann auch schon Motorrad fahren. Da werde ich natürlich dafür sorgen, dass sie, bevor sie auf die Straße geht, das auch entsprechend vorbereitet ist drauf.
Vorm Führerschein.
So gut es geht, wenn man die Technik beherrscht, hat man viel mehr Zeit und viel mehr Raum, um auf andere Sachen aufzupassen. Also muss man das Fahrzeug muss man in- und auswendig beherrschen, dann hat man für das drumherum mehr Zeit. Und das ist sehr, sehr wichtig.
Jetzt ist sie ja erst 14, da wäre doch das Nächste ein Mofa oder ein Roller.
Auf der Rennstrecke ist sie immer mit dem Roller unterwegs.
Mit einer Vespa, oder?
Nein, wir haben so einen kleinen japanischen Roller, so ein ganz spezielles dreirädriges Fahrzeug. Aber es ist ja egal, die kann mit jedem Fahrzeug schon umgehen.
Und noch eins weiter, sie dürfte auch eine Rennkarriere starten?
Ich glaube, da weiß ich zu genau, wie ich dazu stehe, dass ich da gar nicht in die Gedankennähe komme, sowas zu beginnen.
Da gibt es ja auch noch eine Mama.
Die wird sicher auch nicht ganz begeistert sein, sage ich jetzt mal, wenn sie so eine Idee zustande bringen würde.
Wobei ich schmunzeln musste, ich habe gelesen in der Vorbereitung, die Mama Renate hat die 10-fache Straßenerfahrung von Ihnen.
Das kann wohl so sein, ja. Die ist mehr mit dem Motorrad, also mit dem Serienmotorrad unterwegs gewesen wie ich, ja.
Auf jeden Fall erkennt man gute Motorradfahrer, unter anderem so wie Bergführer, auch daran, dass sie alt werden oder zumindest älter. Nächsten Dienstag werden sie 60. Gibt das eine große oder eine kleine Feier?
Es gibt mehrere, weil ich eine große habe ich schon mal gemacht zum so runden großen 50er. Und da war dann so viel los, dass ich fast keinen der Bekannten persönlich begrüßen konnte. Und aus dem Fehler lernt man dann und dann hat man gesagt, nee, also machen wir ein paar kleinere Partys, wo die Leute überschaubar bleiben.
Und dann parken da draußen 50 Harleys.
So ungefähr.
Sie hatten auch mal eine.
Ja, stimmt.
Und tatsächlich wieder verkauft.
Ja, das ist also eine Phase, wenn man Harley ist ja nicht nur Motorrad. Das
ist ja eine, ja, Legende. Ich sag's jetzt mal, eine
Einstellung.
Legendäre Kriegstechnologie.
Ja, so,
die uns das nie grüßen auch. Übrigens.
Das natürlich auch.
Die
aber
Harley-Fahrer, die grüßen nur ihresgleichen.
Die grüßen
nicht. Nicht die Joghurtbecher, wie sie es ausdrücken.
Genau. Bonsai-Harleys.
Oh. Sie hören Bayern 2, 1:1, den Talk. Mein Gast heute, Toni Mang, fünffacher Motorradweltmeister. Gekommen ist er mit dem Auto und hat gerade, während die Musik lief, versichert, er hat überhaupt keine Lust mehr, auf der Straße Motorrad zu fahren und hat gar keins mehr. Nicht mal irgendeine legendäre Rennmaschine im Keller.
Ach, legendäre Rennmaschine habe ich schon noch zu Hause stehen, aber mit der kann man schlecht auf der Straße fahren. Also das bleibt auch im Keller stehen, das Motorrad.
Und nicht mal die 50-plus-Nummer macht er noch mit der Harley rumtuckern. Sie haben gesagt, die Deutschen sind im Motorradsport seit 10 Jahren relativ schwach. Unter anderem auch, das habe ich mir angekreuzt, weil Eltern ihren Söhnen heutzutage Mofa, Moped verbieten und gleich ein Auto kaufen. Wo sollen denn da die Talente herkommen? Das war nicht nur so dahingesagt.
Da ist ein bisschen was dran, weil das beginnt bei den Jungs nicht mehr beim Mopedfahren. Auch das Interesse für ein Moped, also für ein Zweirad, ist ja gar nicht mehr da. Das macht man nicht mehr, weil man dann lieber gleich den Autoführerschein macht. Und
jetzt werden viele draußen nicken und sagen, Gott sei Dank.
Stimmt, aber wenn man es von der Pike auf lernt, auch wenn es, wie es bei mir war, schon vor dem Führerscheinbesitz schon auf dem Feldweg war, dann lernt man das Motorradfahren anders, als wie man es in der Fahrschule lernt. Und dann ist es auch sicherer.
Sie haben ja gerade das Stichwort selber genannt, Auto, Deutschland und Auto. Noch so ein Punkt, es ist schon vor allem auch eine Autonation und den Gipfel erreichte es ja dann mit Michael Schumacher. Sie meinten damals, wenn der mal wieder weg ist, bleibt hoffentlich dann wieder ein bisschen Aufmerksamkeit für Motorradrennen.
Und? Was schon so ist.
Ja.
Nicht nur, weil der Michael Schumacher auch ein bisschen Motorrad gefahren ist.
Stimmt, und runtergefallen.
Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn ständig ein Deutscher die Möglichkeit hat, Weltmeister zu werden, dann ist sofort das Interesse, verlagert sich das wieder woanders hin. Und der Motorradrennsport ist zweifellos wahnsinnig interessant und viel, viel interessanter zum Anschauen auch als wir Autorennen.
Sehr spektakulär,
und die Kurvenlage. Man merkt das an den Einschaltquoten, dass der Motorradrennsport wieder viel, viel interessanter. Man hört die Leute wieder, oh, das war ja super, das Rennen. Und dann merkt man, dass das Interesse da wieder hingeht, weil bei den Vierrädern nicht mehr so intensiv geschaut wird.
Jetzt bräuchte man halt ein deutsches Talent auf dem Motorrad, das wieder so abräumt. Die Italiener haben so einen jetzt viele Jahre. Valentino Rossi, 8-facher Motorradweltmeister, verdiente zuletzt 20 Millionen Euro in der Saison. Auch spektakulär, glamourös. Was hat er denn, was deutschen Talenten fehlt?
Ich kenne ihn ja als Baby schon. Mhm. Ich bin gegen seinen oder mit seinem Vater schon gefahren. Also ich weiß, wie der aufgewachsen ist, und in Italien ist Motorrad oder Rollerfahren, Mopedfahren ja eine Selbstverständlichkeit. Und der ist so aufgewachsen, wie man eben nur aufwachsen muss, wenn man hinterher in diese Stapfen tritt. Und er hat natürlich ein hervorragendes Vorbild, seinem Vater. Also die verstehen sich die recht gut.
Und er ist auch ein Showtalent, das trotzdem wohl bei aller Spielerei auch eine ziemliche Härte mitbringt. Sie haben mal sehr gerafft gesagt, die jungen Deutschen suchen heutzutage Fun, also Spaß, scheuen Härte, jammern viel, sind oft zu verwöhnt, Warmduscher. Man darf die Jungs nicht in der Sänfte auf die Rennbahn tragen. Also es klingt alles schon ein bisschen nach einem alten Hautdegen, der leicht reden hat.
Ja, hinterher ist man immer klüger, sagt man ja so schön. Aber wirklich die jungen Leute, die Motorradrennen anfangen, ob das jetzt im ganz kleinen Pocketbike oder ADAC Junior Cup oder wie die
Nachwuchscups. Geht ja schon mit 8, 9, 10 Jahren los.
Geht das ja schon los. Das erste Tragen findet ja schon statt, weil man es ja an die Rennstrecke bringen muss. Keiner ist in der Lage, selber anzureißen. Das wäre ja noch das Normalste. Aber dann wird das Motorrad hergerichtet, dann wird die Ausrüstung parat gestellt und gepflegt und gehegt. Und der Junge, der wächst zu steril der Sache gegenüber auf.
Wie war es denn bei Ihnen vor 30 Jahren? Haben Sie Ihr Motorrad selber zusammengeschraubt?
Wir haben es zum Beispiel selber zusammengebaut. Was wir nicht kaufen konnten, haben wir selber gebaut. Ob das jetzt ein Rahmen war oder Teile vom Motor oder so, das haben wir dann selber wirklich gebaut.
Und Ihr eigenes Geld versenkt.
Und natürlich das eigene Geld versenkt und die eigene Zeit. Da hat es ja nichts anderes gegeben, kein links und kein rechts. Da war Motorrad angesagt und sonst nichts mehr. Und heute ist natürlich auch das Angebot ja viel, viel umfangreicher für die jungen Leute. Und dass man da dann leichter einmal in eine Fansportart abdriftet, was man vom Motorradfahren absolut nicht sagen kann. Da muss man sich wirklich körperlich fit halten. Und dann ist der große, der ganz, ganz lockere Spaß ist dann nicht mehr vorhanden.
An dem Punkt nur kurz, weil im Formel-1-Sport gibt es ja den Spruch, 90% Maschine, 10% Mensch. Ist es beim Motorrad ähnlich?
Nein, ich glaube, beim Motorrad ist es nicht ganz so überwiegend Technik. Da ist schon ein größerer Anteil der drauf sitzt, weil er eben bloß auf zwei Rädern sitzt. Man liegt viel, viel schneller am Boden als wie beim Auto.
Und ist seine eigene Knautschzone.
Und ist dann seine eigene Knautschzone. Also muss man den Faktor Fahrer auf alle Fälle höher einstufen.
Und mit heutigen Straßenmotorrädern hätten Sie vielleicht vor 25 Jahren gewonnen.
Ganz sicher.
Hat sich unglaublich viel getan.
Hat sich wahnsinnig viel getan in der Technik. Auch natürlich beim Rennmotorrad sind Riesenschritte gemacht worden, gerade was Elektronik anbelangt. Das läuft ja heute ohne Elektronik gar nichts mehr.
Ich meine, was einen auch nachdenklich stimmt, jetzt gucke ich mehr auf die Formel 1, die Summen, die da im Spiel sind. Also ich habe jetzt gelesen, dass Michael Schumacher letztlich der erste Sportler, ich habe da auch ein bisschen Probleme mit dem Wort, aber erster Sportler war, der 1000 Millionen Dollar zeitlebens verdient und umgesetzt hat. Macht Sie das neidisch oder fassungslos?
Ach, ich glaube, das war damals das Geld, ich sage jetzt mal in der Summe natürlich nicht so hoch, aber wert war es genauso viel, sage ich jetzt mal.
Ich meine, was war denn vor 25 Jahren ein Preisgeld bei einem Grand Prix?
Ein Preisgeld war vor 25 Jahren 8.000-9.000 Schweizer Franken. Das ist nicht recht viel mehr geworden, das Preisgeld, aber das ist ja gar nicht das Ausschlaggebende,
um
das es geht. Die Werbeeinnahmen und die Verträge, die man hat, die sind natürlich anders, das setzen sich aus anderen Summen zusammen. Aber der Umfang, den man betreiben muss in dem Geschäft heute, der verschlingt auch viel, viel mehr Geld. Also bleibt unterm Strich schon eine andere Summe, aber nicht um so viel, wie die Summe höher ist als wie damals.
1:1. Eine Stunde, zwei Menschen. Norbert Joa im Gespräch mit
Toni Mang fuhr Deutschlands heißesten Reifen.
Aufgewachsen ist er in Inning am Ammersee. Der Vater war Maurer und Nebenerwerbsbauer und starb früh. Jetzt weiß ich nicht, wie alt waren Sie da?
Ich war gerade einmal 6, wie mein Vater gestorben ist.
Wenn ich fragen darf, war es ein Unfall? Oder?
Nein, der ist krank gewesen, ist aber nie zum Arzt gegangen. Es braucht es nicht, ist nicht notwendig. Und irgendwann ist er, ja, damals hat man natürlich nicht so genau untersucht, aber Mutter hat ja Krankenschwester gelernt gehabt, hat schon ein bisschen gewusst. Wir haben dann schon Verdacht auf Magenkrebs gehabt.
Mhm. Also das war
ganz, ganz schnell gegangen.
Aber so um die Einschulung rum.
Ja.
Ohne Vater aufwachsen ist hart, jetzt weiß ich nicht, macht es dann auch hart?
Möglicherweise schon, ja. Macht auf alle Fälle früher selbstständig.
Naja, Ihre Mutter war dann alleinerziehend?
Alleinerziehend.
Krankenschwester?
Arbeit gegangen nebenbei und wir zwei, also mein Bruder und ich, wir sind dann auf eigenen Füßen gestanden, so ungefähr. Und das macht schon ein bisschen reifer und härter.
Ganz schön früh. Früh auch, dass Sie in Kinderfilmen mitgemacht haben. Ich gestehe, ich habe es nicht mehr so im Kopf. Heinzelmännchen und Stadtmusikanten. Als was?
Ich war bei Heinzelmännchen war ich natürlich eins von den vielen. Da hat es ja keine so großen Unterschiede gegeben.
Darf man verraten, wie groß sie sind?
Ja, sicher. Jetzt ein bisschen größer wie damals. Damals war ich sehr, sehr gefragt, weil ich eben so klein war. Beim Wolf und die sieben Geißlein war ich das, was im Urkasten gesessen ist, also das Kleinste. Bei Bremer Stadtmusikanten war ich der Gockel, weil ich auch so weit hinaus musste, ganz oben war.
Aber wie kamen Sie denn vor die Kamera?
Das waren einfach nur Erinnerungen. Diese Filmgesellschaft hat sich an meinen Vater erinnert, der die Halle gebaut hat, als Vorarbeiter.
Und die brauchten einfach noch
und
Kinder.
Und die haben dann einfach gesagt, ja, Mann, da sind doch auch zwei Jungs da. Und dann durften wir eben mal vorspielen. Und weil ich eben gerade die spezielle Größe besessen habe, war ich natürlich länger im Geschäft.
Und Sie hatten auch kein Problem, öffentlich aufzutreten?
Nee.
Der schöne Lohn, es war schulfrei an einem Drehtag.
Ja, genau.
Erst im Motorrad, dann mit 11 Jahren. Weil auf der Rennstrecke braucht es keinen Führerschein. Das ist schon lange so anscheinend.
Mit 11 Jahren war ich noch nicht auf der Rennstrecke, aber abseits von der normalen Straße im Gelände.
Ist auf dem Land eh alles anders, glaube ich.
Ja, ja, heute vielleicht auch nicht mehr so, aber die Möglichkeiten damals waren schon noch mehr als wie heute.
Und die Tochter
lacht.
Dann
ist man immer irgendwo unterwegs auf Feldwegen gewesen oder in Schuttgruben aufeinander gefahren. Aber wir sind gefahren.
Wie früh sollte man denn anfangen?
Ich glaube, mit 10 ist es ein vernünftiges Alter. Zu früh hat auch keinen Sinn, weil ein ganzer Junge hat ja zu wenig Ahnung von der Technik, dass er das auch mitkriegt, was da zum Ablauf gehört.
Dann waren Sie aber erst mal mit 16 deutscher Skibobmeister und Junioren-Europameister. Also das ist doch ein absoluter Nischensport. Ging es da auch ums Tempo oder wie kamen Sie da noch hin?
Also es geht auch ums Tempo. Zweitens hat man fast dieselbe Sitzhaltung als wie auf dem Motorrad und das hat mir gefallen. Skifahren.
Ohne Sprit?
Ja, ohne Sprit. Und Skifahren habe ich bei uns draußen in Inning nie so die Möglichkeiten gehabt und Skibobfahren. Das kann man eigentlich. Man muss es natürlich, um Rennen zu gewinnen, muss man den Stil und das ganze Ding schon ein bisschen feilen dran und verfeinern, aber das ist recht gut gegangen.
Gas geben ist ein bisschen schwierig auf dem Skibob. Drum haben Sie nach der Schule, 8 Jahre Volksschule, haben Sie Lehre gestartet als Werkzeugmacher. Das ist bestimmt hilfreich, so einen Motor auch inwendig zu verstehen. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Jungen heute ankreiden, dass sie da gar keine Ahnung haben mehr.
Schule lernt man nichts über die Technik. Und für mich war das natürlich ein entscheidender Vorteil, weil man da selbst Teile anfertigen konnte und natürlich auch die Technik vom Grund auf lernt.
Frisieren zum Beispiel.
Alles, Materialtechnik, alles, das, was im Rennsport eben die Grundlagen sind, die lernt man da rechtzeitig und die helfen ungemein weiter.
Und was dem TÜV-Prüfer die Haare zu Berge stehen lassen. 1970 waren Sie Rennmechaniker beim früheren Motorradweltmeister Braun. Der soll anfangs über Sie gesagt haben, kein Talent, zu wenig Durchsetzungsvermögen. Hat er noch mitbekommen, was aus Ihnen wurde?
ganz, ganz schnell. Wir sind ja dann auch zum Teil gegeneinander gefahren und das dauert natürlich eine gewisse Zeit, bis man sich im Rennsport durchsetzen traut, muss man ja sagen. Man muss zuerst einmal das ganze Umfeld ein bisschen kennenlernen und die Leute, mit denen man da auf der Strecke nebeneinander steht und dann fährt, muss man ein bisschen kennenlernen.
Die Hochachtung vor dem Weltmeister etwas verlieren.
Eben, das immer vor den anderen ein bisschen die übermäßige Hochachtung verlieren, erst dann kann man natürlich gegen ihn fahren.
Jetzt weiß ich nicht, ob das nur eine schöne Anekdote ist. Beim ersten Rennen auf einer 50 Kubik flog der Motor raus. Im Wortsinn oder ging er kaputt?
Der ging einfach kaputt, aber es war schon in die Nähe, dass er auch
aus der Halterung,
weil er eben so vibriert hat, dass die Halterung gebrochen ist. Also länger wäre es nicht mehr gegangen, wäre wirklich aus dem Fahrzeug gefallen.
Bei 50 Kubik sind die Drehzahlen ja der Hammer.
Also. Ja, das ist natürlich damals, das war ja schon 68, da hat sich das in einer Höhe von, sage ich einmal, 12.000, 13.000 Umdrehungen abgespielt bei einem 50er Kreidler, was damals war. Heute drehen die großen Maschinen so hoch.
Mit 18 haben Sie Ihr richtiges, erstes, größeres Rennen gefahren und ab wann konnten Sie davon leben? Ist was übrig geblieben? Ist doch wahrscheinlich eine ziemliche Durststrecke, oder?
Das ist eine lange, lange Zeit, eine Durststrecke. Leben konnte ich wirklich erst von dem Moment ab, wo ich Werksfahrer war.
Mit 29 bei Kawasaki.
Bei Kawasaki. Da ist eigentlich ja dann, sag ich jetzt einmal, wirklich Geld übrig geblieben.
Ansonsten heißt es 10 Jahre Wohnwagen, Benzindunst und karges Leben.
Auf alle Fälle. Also wenn es einer in 10 Jahren wirklich zum Verdienen bringt, dann ist er schon nicht so schlecht.
Da muss man fast schon besessen sein.
Ja.
Was sagten die Freundinnen? Toll, mein Neuer ist ein Motorradfahrer, Rennfahrer oder oh Gott?
Ich würde sagen, Begeisterung natürlich am Anfang, weil das ja doch was ganz was anderes ist, sage ich jetzt einmal. Aber wenn man dann.
Man sieht ihn immer nur von hinten.
Ja, ja, und sehr selten, weil man sehr viel unterwegs ist, natürlich große Strecken zurücklegen muss.
Und als Boxenluder herumzuhängen,
dann,
ist auch nicht so schön.
Und dann sind sicher einige dabei gewesen, die dann gemerkt haben, dass da ja gar nicht so viel Geld übrig bleibt, als wie man sich das vielleicht so schön vorstellt.
Sie haben ja gesagt, das Thema Hochzeit und Kinder haben Sie ganz bewusst nach hinten geschoben, weil Sie meinten, sonst habe ich den Kopf auf der Rennstrecke nicht frei?
Das ist so richtig. Das war eigentlich, solange ich die Möglichkeit gehabt habe, das zu planen, wollte ich einfach. Das hat man von verschiedenen Kollegen im Fahrerlager mitbekommen, dass das schon ein gewisses Handicap ist und das kann man heute so schön regeln. Also habe ich das versucht auch so zu regeln, dass es so ist, wie ich mir das vorstelle.
Damit Sie nicht innerlich ein bisschen auf der Bremse stehen, ja, weil irgendwo ein Neugeborenes
plärrt. Ich wusste schon, das kann und das muss nicht. Das kann auch beflügeln, aber im Normalfall bremst es ein bisschen, weil man doch viel zu viel Gedanken an ein Kind oder an eine Ehefrau hat.
Verantwortung fühlt. Ja. Bayern 2, 1:1, der Talk mit einem Gast, der selten so wenig KM zurückgelegt hat wie in den letzten Minuten. Toni Mang, fünffacher Motorrad-Weltmeister. Und wir nähern uns seinen 10 glorreichen Rennjahren. Der erste Werksvertrag bei Kawasaki, da waren Sie 29. Dazu sagen Sie, endlich musste ich die Rennen nicht mehr selbst finanzieren und meine Leistung wurde konstanter. Heißt es andersrum? Das ging vor 30 Jahren noch, mitmischen, ohne Großkonzern im Kreuz?
Ja, mitmischen, richtig, mit, aber nicht einen Ton angeben. Das wäre, sage ich jetzt mal, zu viel verlangt.
Und dann nutzt einen dann auch ein Mechaniker wie Sepp Schlögl ganz am Ende nichts mehr.
Der hilft viel, aber bis ganz oben hin ist einfach dann nicht machbar.
Auf dem Weg kann man ihn, glaube ich, mal grüßen. Er hat ja bisschen das Zeug zum Zauberer, glaube ich.
Ja, wenn man den so arbeiten sieht, dann meint man schon, er hat schon gewisse Feinheiten und Fähigkeiten, was schon für andere viel ausschaut, als wer zaubern könnte.
Mit dem können Sie fast Silberhochzeit feiern, oder?
Ja, so ungefähr.
Das ist ja doch ein Männerbund, der da auf Achse ist. Und vor allem vor 20, 25 Jahren, die europäischen Rennen, sind Sie alle mit Wohnwagen und Auto gefahren. Kein Mensch ist geflogen.
Nein, das hat es damals, man ist nur das Nötigste, wenn Überseerennen waren, dann ist man, aber sonst war das immer auf Achse, Anreise, Rückreise.
Ziemlicher Männerbund, die ganze Chose.
Ja.
Ich habe vor einer Weile einen Dokumentarfilm gesehen über Led Zeppelin. Kennen Sie die?
Ja.
Wobei Sie mir gerade in der Musik vorhin gesagt haben, Sie haben die ganze Musikzeit und Discozeit verpasst, weil Sie 10 Jahre lang nur auf der Rennstrecke
waren. Mehr oder weniger auf der Rennstrecke oder in der Werkstatt.
Wow, ist auch ein Preis, den man zahlt.
Das merkt man aber erst hinterher.
Dass einem die ganzen Titel fehlen. Also Led Zeppelin wurden mal gefragt, warum sie so oft auftreten. Und die Antwort war, weil wir nur dann leben, ganz da sind und spüren. Gilt das auch für ein Motorradrennen?
Kann man schon so sagen. Ja. Die schönste oder angenehmste, ruhigste Zeit ist, während man fährt. Ob das Training ist oder ob es Rennen ist. Wenn heute einer einmal so bekannt, sage ich jetzt einmal, wie zurzeit Rossi ist, der fühlt sich sicher am wohlsten auf dem Motorrad.
Bei hoher Geschwindigkeit.
Weg von allem. Natürlich am Limit.
Und ganz
ist, das
und
ist sein oberster Wille so ungefähr. Dann ist für ihn die ruhigste Zeit.
Ich meine, die nervliche Belastung ist klar, ja, was so ein Rennfahrer aushalten muss. Der braucht auch unglaubliche Reaktionszeiten. Aber viele Laien fragen sich doch, ja, wo ist da die körperliche Fitness gefordert? Ein Motorsportler hat doch seinen Motor.
Ja, das ist richtig. Aber was die meiste Kondition in Anspruch nimmt, ist die Konzentration. Man muss ja da topfit und hochkonzentriert sein, um diese Abläufe alle so ablaufen zu lassen, dass man das wirklich, das Wichtigste ist die Konzentration.
Und dafür wäre es nicht schlecht, auch Waldläufe,
alles Mögliche,
Gewichte,
alles, was Kondition bringt, muss man da machen.
Durchtrainiert sein. Ich meine, Sie sind 1,68 und wogen in Ihrer Rennzeit wie viel?
65, 66 Kilo. Das war bewusst, umso leichter, umso besser.
Umso schneller trägt er an die Maschine.
Ja.
Ich meine, der Niki Lauda hat doch mal sinngemäß gesagt vor einigen Jahren, also im Kreis fahren ist verkürzt schon irgendwie auch was für Deppen.
Man versucht natürlich, wenn man in dem Sport ist, fährt man zwangsläufig irgendwo um den Kreis. Aber man misst sich ja mit vielen anderen und das macht die Sache ja dann wieder interessant. Wenn man es alleine machen würde, wäre es natürlich uninteressant und langweilig und deppert. Aber
wenn's viele Deppen
sich ja,
machen,
man
misst Laune.
Sich ja mit anderen, mit anderen Fabrikaten und dann ist schon der Reiz wieder da, dass man von denen eben der Bessere ist.
Aber im Rückblick kommen Sie ein bisschen ins Grübeln. Wie viele Runden habe ich in meinem Leben gedreht mit Tempo 280?
Das liegt nicht an der Geschwindigkeit, sondern warum macht man sowas und was hat man vielleicht versäumt?
Und?
Ich meine, versäumt, ich muss wirklich sagen, ich würde es wieder so machen. Ich bereue es ganz und gar nicht.
Ein Sturz hat Sie ins Krankenhaus gebracht. Das ist recht wenig für eine 10-jährige Top-Rennkarriere. Ich zeige Ihnen jetzt mal meine Verletzung. Ich mache mal mein Hemd oben ein bisschen auf.
So ähnlich schaut meine auch aus.
Ein genageltes Schlüsselbein. Es war ein Trümmerbruch. Eigentlich keine allzu große Sache. Übrigens auch beim Motorradfahren abgeholt. Sie haben sofort aufgehört mit der Karriere.
Ja, das war aber bedingt dadurch, weil ich eigentlich zu dem letzten Jahr 88 hier eigentlich schon überredet worden bin. Planmäßig wollte ich einfach nach dem Gewinn der letzten Weltmeisterschaft einfach abtreten und sagen, so, jetzt ist Schluss. Aber dann haben die Sponsoren gesagt, oh, du kannst noch nicht aufhören und. Und dann habe ich mich eben überreden, breitklopfen lassen. Und darum war dann mittendrin, wo ich ja wusste, mit einem gebrochenen Schlüsselbein oder mit einem geschienten Schlüsselbein, das geht nicht in 14 Tagen wieder zu fahren. Also es sind Wochen, wo mich das aus dem Rennen wirft, keine Chance mehr in die Nähe von einem Titelgewinn zu denken. Dann habe ich eben gesagt, und jetzt ist Schluss. Das war dann einfach, weil man dann einfach chancenlos ist, wenn man so eine große Pause einlegen muss.
Da waren Sie auch schon 38. Das ist auch im Motorsport schon ein hohes Alter. Aber vielleicht auch Glück gehabt, dass nicht mehr passiert ist.
Auf alle Fälle. Ich bin da sehr, sehr glimpflich davon gekommen, die ganzen Jahre, die ich Motorradrennen gefahren bin.
Verdrängt man es eigentlich oder macht man sich erst recht bewusst, was sein kann bei hoher Geschwindigkeit?
Verdrängt man immer. Wenn ein größerer Unfall war, dann verdrängt man das. Das ist für einen, der, wenn man selber dann wieder aufs Motorrad steigen muss, ist das nicht so gut, wenn man sich da zu lange beschäftigt damit.
Und ähnlich wie es von Reitern heißt, am besten gleich wieder aufsteigen, gilt auch bei Ihnen?
Ähnlich. Der eine steckt schneller weg, der andere eben nicht so schnell. Aber zu mir hat einmal ein Arzt gesagt, eins kann ich da mit Sicherheit sagen, jeder Sturz macht langsamer, ganz sicher nicht schneller.
Jetzt kommt eine der heikelsten Fragen in Deutschland, die nach dem Geld. Eine Zeitung schrieb nämlich, der geschäftstüchtige Mang brachte es mit Merchandising, Rennkombis, T-Shirts, Bücher zu beträchtlichem Wohlstand.
Ja, das muss ein Journalist gewesen sein, der wahrscheinlich mich mit Rossi verwechselt hat.
Rossi verdient Faktor 10?
Minimum.
X-Fache.
Gerade das Merchandising ist ja heute ein Faktor, ob der Schumacher heißt oder Rossi heißt oder wie man heißt, ist in jeder Beziehung, ob bei den Fußballern ganz groß, das hat es bei uns noch nicht so gegeben.
Ein bisschen neidisch könnte man schon werden. Ne?
Was da sicher jetzt könnte man neidisch werden, aber der lebt in seiner Zeit und ich habe in meiner Zeit gelebt.
Und da ist immerhin auch ein Häusel rausgesprungen.
Ja.
Sie fördern momentan einen 16-Jährigen, ein großes Talent, wie Sie meinen, den Marcel Schrötter. Wird das was?
Ich hoffe. Die ersten Anzeichen stehen sehr, sehr gut. Aber jetzt geht es natürlich, ich sage jetzt mal ans Eingemachte, jetzt geht es ums Geld.
Und man braucht richtig viel Geld, um den an den Start zu schicken.
Natürlich, die Summen sind hoch, die da in den Köpfen rumschwirren. Entsprechend hoch sind natürlich auch die Kosten, die für so ein Racing-Team sich ansammeln.
Aber nicht seine Gagenvorstellungen, darum geht es nicht.
Die Gagenvorstellungen, die existieren noch gar nicht.
Erkennen Sie ein wenig von sich selbst in ihm?
Ja, weil ich natürlich auch versuche, dass ich von mir ihm was mitgeben kann, dass er in die Richtung kommt, wie ich war.
Bayern 2, 1:1 der Talk. Mein Gast heute verbindet am vierten Tag der Wiesn auch was Besonderes mit diesem besonderen Volksfest, Toni Mang.
Stimmt, ja. Ich habe dort meine Frau kennengelernt. Ich habe auch zur Wiesnzeit Geburtstag. Das war der Grund, warum ich da war. Bin mit ein paar Freunden auf die Wiesn gegangen und irgendwann war man sich gegenüber gesessen, so ungefähr. Und
ziemlicher Zufall in so einem Zelt. Hm?
Ja, angenehmer Zufall.
Das ging noch ohne Internet-Dating und eingeben, was will ich vom anderen. Einfach ein Zufall. Und dann hat's
gefunkt. Nachdem meine Frau auch damals schon Motorrad gefahren ist, hat die mich natürlich erkannt und so sind wir dann ins Gespräch gekommen.
Da hatten Sie ein bisschen was vom Helden.
Ja.
Hoffentlich sind Sie an dem Abend nicht mit dem Motorrad wieder von der Wiesn.
Nein, ganz sicher nicht.
Sie wohnen mit Ihrer Ehefrau Renate und der 14-jährigen Froni beim Ammersee. Und die Froni soll mal gesagt haben, wie sie klein war, Mamis arbeiten, Papis nicht.
Ja, weil ich wahrscheinlich jetzt nicht irgendwo aus dem Haus gehen muss, um zu arbeiten. Ich bin daheim und arbeite. Und so sieht es wahrscheinlich ein Kind nur, wenn man aus dem Haus geht zur Arbeit, dann arbeitet man wirklich was, so ungefähr. Daher rührt es wahrscheinlich.
Und der Papi hat seine Hauptarbeit bis 38 erledigt, als fünffacher Motorradweltmeister. Und dann ließ er es etwas ruhiger angehen. Sie besitzen eine Autowaschanlage in Olching, arbeiten, weiß nicht, ob es immer noch so ist, an einem 1:4 Modell einer funktionierenden Harley und entwickelten unter anderem jüngst einen Lackierautomaten für Holzbretter oder einen Knopfschutz. Was sind das?
Das hört sich so schlimm an, aber das ist einfach eine Schutzhülle für Knöpfe. Für Knöpfe
hier
an
für meine
Kleidungsstücke.
Hemdenknöpfe.
Hemdenknöpfe weniger, aber wenn Sie sich vorstellen, einen teuren Mantel zu haben, bei den Frauen teure Kleider, sind auch teure Knöpfe dran. Und wenn die gereinigt werden in der Reinigungsanlage, dann kann da schon einmal einer kaputt gehen. Und dann kostet das richtig Geld, weil denselben kriegt man im Normalfall nicht mehr.
Sie haben so einen Kunststoffüberzug entwickelt,
und ich habe da mit dem Reinigungsbetrieb einen Kunststoff, einen Schutz da entwickelt, wo man über den Knopf schnappen kann und somit ist der geschützt und geht nicht kaputt.
Klingt so, als sei aus Toni Mang eine Art beschaulicher Daniel Düsentrieb geworden.
Ja, so weit ist es sicher nicht, aber ich mache halt so, weil mich die Technik halt fasziniert. Und
Sie tüfteln in Ihrem Keller.
Dann tüftel ich, wenn sowas an mich herangetragen wird, dann beschäftigt mich das sofort und dann gehe ich an die Sache.
Und Sie haben auch nicht die Muse, nur herumzuliegen mal in Ihrem schönen Haus mit Garten
und
Teich.
Ja. Hin und wieder kommt es sicher vor, dass man einmal eine oder zwei Stunden einmal wirklich genießt. Aber
Sie gehen dann morgens in Ihren Keller?
Ich gehe in den Keller und gehe abends wieder rauf, so ungefähr.
Und basteln so, und überlegen und schrauben. Dann ist es ja eine Frechheit, was ein Kollege schrieb, Zitat, Toni Mang verließ im Sommer 88 den Rennzirkus und lebt seitdem als Privatier bei München.
Ja, schön wär's. Aber so schön wär's für mich ja gar nicht, weil das könnte ich immer ja aussuchen. Aber ich will halt lieber irgendwas bauen, was entwickeln. Und das macht mir unwahrscheinlich Spaß.
Also das muss sich was rühren. Nicht unbedingt mit 300 km/h.
Nein, aber das kann groß sein, das kann klein sein, eben wie die Harley zum Beispiel, das Modell, wo ich zurzeit gar nicht dazukomme, weil das andere eben wichtiger ist. Aber
süße Größe 1:4, ja. Passt auf den Tisch.
Ja, eben deshalb.
Warum sind Sie nicht eigentlich am Toni-Mang-Ring Nummer 1 geblieben? Es wurde ja nach Ihnen benannt in Inning.
Ja.
Und dann sind es ein paar Kilometer seit ab.
Da ist dann sehr bald ein Supermarkt in meine unmittelbare Nähe gerückt. Dann habe ich mir gesagt, eigentlich habe ich mir so das Nachrennenleben ein bisschen grüner vorgestellt, ein bisschen ruhiger vorgestellt. Ich sage jetzt einmal, Parkplatz oder Fahrerlage habe ich lang genug gehabt. Und dann bin ich einfach auf die Suche gegangen, um ein schönes Grundstück zu finden, wo ich genauso einen Blick auf den Ammersee habe.
Wie und nicht ständig Leute an der Scheibe klopfen.
Und die nicht bloß klopfen, die Nase an die Scheibe gedrückt haben.
Ja.
Und dann habe ich da zufällig was Vernünftiges gefunden und dann war ich Hals über Kopf dann weg. Ich bin in Sichtweite von Inning.
Eine Möglichkeit wäre doch gewesen, Sie werden Rennsportexperte, ab ins Fernsehen, meinetwegen zur RTL.
Das hat man mir schon einmal angeboten. Aber zu Bedingungen, die wollte ich nicht. Und habe dankend abgelehnt und gesagt, wenn ich Rennen schauen will, dann will ich das vernünftig sehen und nicht irgendwo aus einem Studio in Paris oder sonst wo. Da ist mir der Aufwand zu hoch für diesen Einsatz. Habe ich buchstäblich abgelehnt.
Wäre Ihnen auch nicht vergoldet worden. Jetzt Nein. Machen Sie selber Fahrertrainings, eben die nächsten Tage in Hockenheim. Wer kommt denn da? Ältere, die sich's noch beweisen wollen? Junge Talente, die hoffen, der Mang wird auf mich aufmerksam?
Muss ich sagen, beides kann da auftauchen. Aber in erster Linie haben wir Stammkundschaft, die einfach das, ich sage jetzt einmal, lockere Fahren auf der Rennstrecke wirklich einen Spaß machen. Dass der mit einem sportlichen Motorrad oder mit seinem Motorrad natürlich auf der Rennstrecke mal kennenlernt, wo ist das Limit? Wo ist für mich das Limit? Wo ist für das Motorrad das Limit? Das kann er bei uns lernen.
Inklusive
Absteigen?
Und das Absteigen.
Muss ist immer mal wieder mit drin, ganz klar.
Und Ihnen macht es einfach Spaß, etwas weiterzugeben.
Ja.
Ums Heizen geht es nicht mehr so. Das,
wenn man dann merkt, jetzt hat er gecheckt, wie es geht. Und wenn dann hinterher das Gesicht ganz breit wird, dann, ja, jetzt bin ich um 10 Sekunden schneller wie vor 2 Tagen. Dann macht es Spaß, wenn man sowas machen kann.
An dem Punkt, und auch wenn es gegen den Mainstream geht, es hat schon auch was, zu seiner Zeit mal sehr, sehr schnell zu fahren, zu rasen.
Ja, sicher. Das ist, wenn es auf der Rennstrecke machbar ist, ist das hervorragend.
Auf der Straße nicht.
Nee.
Es gibt ja die Hayabusa, schnellstes straßenzugelassenes Motorrad. 300 wäre denkbar, wenn ich mal einen Autobahnabschnitt finde, der frei ist.
Habe ich gefunden. Ist mir dann furchtbar angekreidet worden, weil es furchtbar dargestellt worden ist von einem Fernsehsender. Aber 300 ist eine relative Geschwindigkeit. Wenn es auf der Autobahn, auf der geraden Autobahn, dann ist es relativ. Ich sag,
wird beim, aber auch schmal dann.
Ja, das wird dann zum Fahrradweg, sage ich jetzt einmal. Aber man muss halt weit genug vorausschauen und das ist das Problem, dass es viele nicht beherrschen.
Man kann aber auch fragen, ob ein Straßenmotorrad 300 fahren sollen dürfte.
Muss sicher nicht sein.
Unangenehme Frage, fast zum Schluss. 23 Jahre her, da wurde Ihnen der Führerschein mal weggenommen.
Ja.
Wegen rücksichtslosem Überholen. Seitdem noch was vorgefallen?
Wegen Rechtsüberholen vor allen Dingen.
Das war er links zu langsam?
Ja, der ist natürlich, das ist, als Rennfahrer ist man halt immer ein bisschen schneller unterwegs, als wie vielleicht die Polizei erlaubt. Aber das war halt penetrantisch und dann bin ich eben rechts vorbeigefahren und das war mein Fehler. Mache ich heute nie wieder.
War das letzte Mal?
War es garantiert das letzte Mal.
Und seit 5 Jahren haben Sie eine Berghütte im Zillertal. Da sind Sie dann mit 3 km/h unterwegs.
Wenn man es überhaupt schafft, den Berg rauf mit 3 km/h. Aber wir sind ja heuer, versuchen wir ja jedes Jahr so viel Freizeit abzuzwacken, dass wir zu Fuß von zu Hause da ins Zillertal marschieren.
Na.
Waren wir dieses Jahr 7 Tage. schön unterwegs.
Ist das gibt Ihnen auch
was. Sehr anstrengend, aber da ist man dann wirklich weg von allem. Das ist wunderbar.
Und da ärgern Sie sich dann über die Motorradhorden, die rumlärmen in
den
Tälern?
Da kommt keine Horde mehr, weil da sind wir so weit weg von Straßen, dass man nichts mehr hört und sieht.
Schön, dass Sie dem was abgewinnen.
Ja, auf alle Fälle.
Wird es langsam kontemplativ.
Ja.
Sagt der einfache Motorradfahrer zum fünffachen Weltmeister. Danke, dass Sie da waren.
Danke auch.